Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell, wünscht Andreas Peter. Heute ist der 19. Dezember 2025.
Weihnachten steht vor der Tür, hat zweimal schon geklingelt. Wir erschrecken, bald sind wir von diesem Fest umzingelt. Jedes Jahr steht man befangen in der eigenen Hütte rum. Wie soll ich dich empfangen? Guck dich bitte nicht so um. Und in das Chaos dieser Tage, Lüge, Dummheit, Krieg, Verfall, kommt's Christkind ohne Frage in des Herzens dunklen Stall. Und mit seinem reinen Lieben entmachtet's unser falsches Mühen. Wehrlos spüren wir den alten Frieden in unser Kinderherz einziehen.
Peter Flaches Adventskalender in Reimen.
Wir werden uns mit dem Schweizer Journalisten Philipp Gut über die nationale Sicherheitsstrategie der Schweiz unterhalten und darüber, wie der Bundesrat der Eidgenossenschaft den renommierten Schweizer Nachrichtenoffizier dem Sanktionsregime der EU überließ. Der Mitherausgeber des Blogs Achse des Guten, Dirk Maxeiner, wird uns erläutern, warum ihn die groß propagierte Rolle rückwärts der EU für ihr Verbrennerverbot nicht überzeugt. Mit dem früheren Bundesvorsitzenden der Linkspartei und heutigem Funktionär des BSW, Klaus Ernst, erörtern wir die Frage, ob die Linkspartei ein Antisemitismusproblem hat. Und Norbert Bolz kommentiert die Außenpolitik des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz. Sie hören Kontrafunk aktuell. In einem Krieg ist von entscheidender Bedeutung, die Deutungshoheit in den Medien zu besitzen. Deshalb darf es auf gar keinen Fall zugelassen werden, wenn Narrative, die der eigenen Propaganda widersprechen oder sie gar als Propaganda entlarven, zu viel Reichweite erlangen. Die EU sanktioniert deshalb verstärkt Journalisten bzw. medial arbeitende Menschen, die dem Narrativ von NATO und EU erfolgreich widersprechen. Jetzt hat es den früheren Schweizer Geheimdienstmitarbeiter Jacques Beau erwischt, der auch schon Gesprächsgast des Kontrafunks war. Ihm wird die Verbreitung von russischer Propaganda vorgeworfen. Wie reagieren darauf die Schweizer Behörden? Denn Jacques Beau ist ja Schweizer Bürger und hat die gerade erst veröffentlichte sicherheitspolitische Strategie der Schweiz 2026 damit zu tun. Das wollen wir mit dem Schweizer Journalisten Philipp Gut besprechen. Hallo, Herr Gut.
Guten Tag.
Herr Gut, der frühere deutsche UN-Spitzendiplomat Michael von der Schulenburg, der heute für das BSW im EU-Parlament sitzt, hat ein Gutachten zum Fall Jacques Beau in Auftrag gegeben, an dem auch Professor Dr. Ninon Kolnerik, eine frühere Richterin am Europäischen Gerichtshof, beteiligt ist. Und dieses Gutachten ist ein einziger rechtsstaatlicher Verriss. Ist der EU der Rechtsstaat inzwischen egal? Hauptsache, die Reihen bleiben fest geschlossen?
Ja, man kann das schon in dieser Richtung deuten. Es ist offensichtlich, dass sich die EU da über eigene Gesetze, Rechte, über die Charta hinwegsetzt. Zentral natürlich auch über die Meinungsäußerungsfreiheit, die Freiheit, Informationen zu beziehen, wo man will und diese auch wieder weiter zu verbreiten. Das steht explizit in der Charta, in den Grundrechten sozusagen der EU drin. Steht übrigens auch ganz ähnlich in der Schweizerischen Bundesverfassung so drin. Das ist internationaler Standard. Und hier wurden, wie das Gutachten sagt, das eben schon bei früheren ähnlichen Fällen auch erstellt worden ist, sehr deutlich. Hier wurden alle diese Maßstäbe, diese eigenen Normen der EU verletzt und es sind nicht auch Rechte der Schweiz, die da verletzt werden.
Aber ganz abstrakt gesehen, kann man sich nicht durchaus auf die Seite der Kommission stellen, wenn man argumentiert, wir unterstützen nun einmal die Ukraine und können es deshalb nicht zulassen, dass der Angreifer, in diesem Fall also die Russische Föderation, sein Bild der Dinge, seine Narrative im Raum der EU propagieren kann. Kann man das nicht nachvollziehen?
Ich kann es nicht nachvollziehen, denn dann ist natürlich in der absoluten Kriegslogik drin. Die Grundrechte sind uns vollkommen egal. Wir sind Teil eines Krieges. Wir sind Kriegspartei. Wir ordnen dem alles andere unten. Also die Rechte sind nichts mehr wert. Also nein, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Wir müssen mal die Situation anschauen. Worum geht's da eigentlich? Da ist ein Schweizer Bürger, der ja nicht irgendwie Bürger eines EU-Staates ist, der von seinem Recht Gebrauch macht, sich zu informieren, seine Meinung zu bilden, und offenbar hat einfach die EU jetzt die Ansicht, dass dieser Herr Bo eine Meinung vertritt, die aus Sicht der EU falsch ist, die sich nicht gehöre, und das widerspricht natürlich sämtlichen Grundprinzipien des Rechtsstaats. Die Meinungsäußerungsfreiheit ist eine zentrale Säule der Demokratie. Das ist ja außer Zweifel, das würde auch die EU so sagen. Aber offensichtlich fühlt sie sich hier so sehr als Partei und ist so sehr in diesen ideologischen Grabenkämpfen drin, dass sie abweichende Meinungen offenbar immer weniger bereit ist zu akzeptieren.
Haben wir es also wieder mit einem Fall zu tun, in dem Autoritäten nach dem Prinzip vorgehen, bestrafe einen, erziehe viele, also ein klarer Einschüchterungsversuch?
Ja, das würde ich schon so sehen. Also es ist ja klar, jetzt sind mehrere Journalisten schon dran gekommen. Neben Jacques Beau wurde auch ein französischer Staatsbürger sanktioniert, der eine geostrategische Webseite betreibt. Gleichzeitig wurden auch Intellektuelle, TV-Moderatoren, Chefredaktoren in Russland sanktioniert. Da ist natürlich die EU jeden Beweis schuldig, dass das irgendwie Leute sind, die etwas Unrechtes verbreiten. Also es ist immer noch erlaubt, seine Meinung zu vertreten, grundsätzlich. Es ist übrigens auch erlaubt, eine falsche Meinung zu vertreten. Das ist ja auch nicht justiziabel. Wenn wir das quasi philosophisch anschauen, ist natürlich hier die Frage, ja, was ist da eigentlich wahr? Wer darf über das befinden? Und diese Tendenzen nehmen eben stark zu, in der EU, aber auch in der Schweiz, dass sich der Staat quasi als Wahrheitsinstanz aufspielt, dass er glaubt, die Wahrheit gepachtet zu haben, dass er den Bürgern vorschreibt, was wahr ist und was nicht. Also die uralte Pilatus-Frage, was ist Wahrheit? Die wird in einer Weise beantwortet, die doch auf stark autoritäre Tendenzen in der EU unter anderem hinweist.
Macht es Sie stutzig, dass der Schweizer Staat sich nicht schützend vor seinen Staatsbürger stellt, selbst wenn er ihm im eigenen Land dann vielleicht doch einen Prozess machen würde wegen möglicherweise Propaganda, aber dass der Schweizer Staat gar nichts sagt dazu?
Ja, sehr. Also das ist natürlich ein Alarmzeichen. Ich habe das auch recherchiert. Verschiedene Stellen wurden angefragt beim Bund und es ist bezeichnend, wie die reagiert haben. Das Verteidigungsdepartement VBS zum Beispiel hat sich äußerst herablassend geäußert, in einer völlig, wie ich finde, unprofessionellen Art kommuniziert. Das hat gesagt, ich zitiere wörtlich, mit dem Herrn, also gemeint ist Herr Bo, mit dem Herrn haben wir nichts zu tun. Er sei seit über 30 Jahren nicht mehr im Dienst des Bundes tätig, als ob das eine Rolle spielen würde. Er ist ein Schweizer Bürger und seine Rechte sind natürlich zu schützen. Weiter sagt das VBS, das Schweizer Verteidigungsdepartement, wörtlich, ich zitiere wiederum, es ist auch nicht an uns, EU-Sanktionen zu kommentieren. Ja, nein, das geht nicht darum, dass sie irgendwelche ausländischen Sanktionen kommentieren müssen. Das ist die völlig falsche Fragestellung. Es geht darum, dass sie sich einsetzen müssen für einen im Ausland in Not geratenen Bürger. Denn die Lage dieses Jacques Beau ist äußerst knifflig. Er sitzt in Brüssel, das ist seine Wahlheimat. Wir haben mit ihm telefoniert. Man weiß gar nicht genau, kann er danach weg? Was macht er jetzt? Er ist eigentlich festgesetzt, oder? Er hat ein Ein- und Durchreiseverbot in EU-Staaten, ist aber momentan in einem EU-Staat. Es ist völlig unklar, er weiß selber nicht, was er da machen soll. Er sagt auch, er sei einem kafkaesken System gegenüber. Es gab auch kein rechtliches Gehör. Er wurde einfach auf diese Sanktionsliste gesetzt, ohne ihn überhaupt anzuhören. Auch das ist ein Punkt, der natürlich rechtsstaatlichen Gepflogenheiten widerspricht. Das rechtliche Gehör ist eine zentrale Errungenschaft, wie wir wissen, des Rechtsstaats. Dann gibt es aber auch andere Stellen in der Schweiz, auf Regierungsseite, ja, die sich ein bisschen merkwürdig geäußert haben, auf mehrere Nachfragen, es kam lange gar keine Antwort, hatten das Außendepartement gesagt, aus Kompetenzgründen müsse das Wirtschaftssekretariat, das SECO, antworten. Das ist nämlich zuständig grundsätzlich für Sanktionen. Von dort kam dann die schwache Antwort, ja, man habe Kenntnis von dem Fall. und man sei auch das Außendepartement diesbezüglich informiert worden, dass diese Schweiz auf die Liste komme, aber mehr ist da nicht zu hören. Wir haben auch nachgefragt bei der Schweizer Botschafterin in Brüssel bei der EU, da kam überhaupt keine Antwort. Ja, wenn man es ein bisschen zugespitzt sagt, für jeden Mückenstich, der sonst ein Schweizer im Ausland erleidet, da setzen sich die Gesandtschaften ein, aber in diesem massiven Fall, der einen Kern des Rechtsstaats und der freiheitlichen Ordnung betrifft, da rührt man offenbar bisher keinen Finger. Und das ist natürlich schon ein Armutszeugnis für die offizielle Schweiz.
Ich gebe zu bedenken, dass das, was ich jetzt frage, eventuell in die Rubrik Verschwörungstheorie fällt. Aber es ist auffallend, dass dieser Fall Jacquebot zusammenfällt mit der Veröffentlichung eines Entwurfs einer sicherheitspolitischen Strategie der Schweiz 2026. Und darin wird darauf abgestellt, dass die eigentlich neutrale Schweiz international zusammenarbeiten soll und will, also auch mit der EU, mit NATO, mit anderen Organisationen, um auf diverse Bedrohungslagen rechtzeitig reagieren zu können. Ist Jacquebot das erste Opfer dieses neuen Denkens in Bern?
Ja, es ist ein Opfer, würde ich sagen, auch dieses Denkens. Natürlich, die EU hat jetzt diese Sanktion ausgesprochen. Man muss auch dazu sagen, dass die Schweiz sich diesem speziellen Sanktionspaket, das quasi Meinung sanktioniert, explizit nicht angeschlossen hat. Also die Schweiz hat sonst quasi alle Sanktionen seit Ende Februar 2022 mitgetragen, der EU. Aber diese, die jetzt eben aber in diesen Bereich hineingehen, den Sie eben angesprochen haben, nämlich die sogenannte hybride Kriegführung, das die sogenannte Desinformation, da hat sich die Schweiz nicht angeschlossen. Das muss man ihr zugutehalten. Da achtet sie den Rechtsstaat in dem Sinn mehr als die EU. Aber ich würde Ihnen völlig recht geben, dass natürlich dieses Nicht-Einsetzen der offiziellen Schweiz, auch das betretene Schweigen dazu, normalerweise macht man überall Proteste. Wenn in der Karibik es einem Drogendealer an den Kragen geht, dann steht der Schweizer Bundesrat hin. Der Schweizer Außenminister Ignacio Cassis hat explizit die USA verurteilt für dieses Vorgehen. Das kann man natürlich machen, aber es fällt schon auf, dass man einen Fall Bo überhaupt nicht öffentlich verurteilt. Und da geht es immerhin um Schweizer Staatsbürger und nicht um einen mittelamerikanischen Drogendealer. Das sind doch ganz zwei paar verschiedene Schuhe. Und um nochmals ein bisschen auf Ihre Frage zurückzukommen, es stimmt natürlich, die Stimmung ist in der Schweiz derzeit so, dass die Neutralität ganz stark unter Druck gerät, dass dieser sicherheitsstrategische Bericht, den Sie da angesprochen haben, dass diese Auslegeordnung ganz klar darauf hinausläuft, dass die Schweiz sich der EU und der NATO annähern soll in einem sehr großen Maße. Und das steht eben auch drin, und das ist ja eigentlich die bittere Ironie des Ganzen, dass man ganz stark auch gegen Desinformation im Inneren vorgehen will. Insofern würde ich sagen, die EU ist da vielleicht einen halben Schritt voraus, aber die Schweiz geht in die gleiche unschöne Richtung.
Sie sind ja auch Journalist. Haben Sie inzwischen sowas wie Angst oder Besorgnis, dass auch Sie plötzlich auf solchen Sanktionslisten stehen, nur weil sie eine in den Augen von EU-Außenkommissarin Kaya Kallas falsche Meinung haben?
Angst ist das falsche Wort, aber realistischerweise müsste man davon ausgehen, wenn das Urteil ist, dass man eine falsche, aus EU-Sicht, eine falsche Meinung über den Ukraine-Krieg hat, dann kann das alle treffen, die nicht den offiziellen Verlautbarungen wortwörtlich und dienerisch folgen. Es wird zum Beispiel diesem Jacquebot auch vorgeworfen, dass er schon Interviews gegeben habe in russischen TV- und Radiostationen. Ich habe auch schon russischen Stationen ein Interview gegeben. Ich würde auch ukrainischen Stationen ein Interview geben. Ich würde auch der linksextremen WOTS, der Wochenzeitung in der Schweiz, ein Interview geben, wie ich auch einem rechten Medium ein Interview geben würde. Also von dieser Sippenhaft halte ich überhaupt nicht. Das heißt ja noch nicht, wenn man Medium ein Interview gibt, dass man irgendwie in eine Staatspropaganda verwickelt sei. Das ist eine völlige Kurzschließung, die absurd ist aus meiner Sicht. Aber es stimmt, das ist ein Fanal, dieser Fall Jacquebot. Es müssen eigentlich alle Journalisten sich fürchten, wenn sie eine Meinung haben, die nicht der offiziellen Doktrin der Europäischen Kommission entspricht. Und das ist schon eine äußerst beunruhigende Entwicklung, die eben in Richtung autoritärer Staatsmethoden geht.
Ja, diese bereits erwähnte sicherheitspolitische Strategie der Schweiz 2026, die ist ja noch nicht beschlossene Sache. Wenn ich das richtig gesehen habe, was den Zeitplan angeht, könnte sie erst 2027 wirklich Rechtskraft erlangen. Sollte das der Fall sein Und beunruhigend ist ja zum Beispiel auch, dass der Bundesrat eine sogenannte verzugslose Umsetzung will, also gar nicht erst abwarten will, ob es eventuell vors Volk kommt oder vor die Stände. Wäre das das Ende der Schweizer Neutralität?
Das alleine wäre nicht das Ende, aber es passt einfach in eine grundsätzliche Bewegung. Momentan ist der Zeitgeist so, er weht einfach so, dass sehr viele Vertreter der offiziellen Schweiz, auch Parlamentarier, durch sehr viele Parteien hindurch die Neutralität möglichst abschwächen wollen. Es ist das Mantra, dass man heute eigentlich gar nicht mehr neutral sein könne in dieser Welt, wo ein solcher Krieg tobe. Das ist natürlich ein geschichtsblindes und völlig unstatthaftes Argument. Es spielt ja grundsätzlich keine Rolle, welcher Krieg genau herrscht. Die Neutralität gilt eben immer und es hat schon zuvor natürlich Angriffskriege gegeben in der Geschichte der Menschheit. Es hat schon zuvor Verletzungen völkerrechtlicher Normen gegeben. Das ist überhaupt kein Argument gegen die Neutralität. Ganz im Gegenteil, in einer Welt, wo sich die machtpolitischen Auseinandersetzungen zuspitzen, wo sich wieder neue Blöcke formieren, wo der Kalte Krieg in abgewandelter Form irgendwie wieder heraufbeschworen wird, da ist es umso wichtiger, dass es Länder gibt, die eben die Neutralität hochhalten, die als Vermittlerinnen da sind, die dem Frieden eine Chance geben wollen und die eben nicht der Kriegstreibe hinterherlaufen.
Die EU hat dem früheren Schweizer Geheimdienstoffizier Jacques Beau pro-russische Propaganda unterstellt und ihn sanktioniert. Dagegen formiert sich Kritik und Widerstand. Nur von der Schweizer Regierung ist merkwürdigerweise noch nichts zu hören. Wie verhält sich die Schweiz also zu diesen Vorgängen? Wir unterhielten uns darüber mit dem Journalisten Philipp Gut. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gut.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Die Europäische Union beschloss 2023, dass ab 2035 nur noch Neuwagen mit E-Antrieb in der Union zugelassen werden dürfen. Doch gerade im Autoland Deutschland entwickeln sich die Verkaufszahlen nicht so, um diese Vorgabe einhalten zu können. Deshalb haben sie immer lauter davor gewarnt, dass sie in ernsthafte wirtschaftliche Schieflage geraten können. Der politische Druck hat nun dazu geführt, dass die EU die Vorschriften für die Neuzulassung von E-Autos überarbeitet hat. Doch vom multimedial thematisierten Aus des Verbrenner aus kann keine Rede sein, findet jedenfalls der Journalist Dirk Maxeiner, der unter anderem einer der Herausgeber des Blogs Achse des Guten ist. Herzlich willkommen, Herr Maxeiner.
Hallo, Herr Peter.
Sie wollten mit dieser Formulierung vom Aus des Verbrenner aus nicht mitgehen. Warum nicht?
Ja, ganz einfach. Das ist ein reines Placebo. Wenn man dann ins Kleingedruckte reinschaut, dann sieht man, dass das mitnichten in der Praxis ein Weg ist, den Verbrenner in nennenswerten Stückzahlen in Deutschland oder in Europa weiter am Leben zu halten. Also das ist im Grunde so, als wenn jemand sagt, du musst nicht ganz verhungern, du kannst nur mal ein bisschen langsamer verhungern. So ungefähr kann man sich das vorstellen, was jetzt mit der Autoindustrie passiert oder was das bedeuten würde.
Man fühlt sich dann ja ein bisschen veralbert, würde ich jetzt mal sagen. Glaubt die EU-Kommission tatsächlich, wir sind alle so ein bisschen geistig minder bemittelt, dass sie dem EU-Bürger mit einer solchen Scharade kommt?
Ja, ich meine, das ist bei der EU immer. Man beschließt irgendwann was und keiner hört so richtig hin. Und dann wird es plötzlich virulent und dann steht es plötzlich vor der Tür. Und dann ist natürlich der Widerstand groß, aber er ist dann zu spät. Und so ein bisschen so ist das ja auch dieses Mal. Es haben ja alle dieses Lied mitgesungen, dass die Elektromobilität die Zukunft ist. Auch die deutsche Autoindustrie hat ja gesagt, wir fahren All-Electric-Strategie, wir... Nun ist in den vergangenen Jahren der Weg dorthin schon gründlich schiefgegangen. Da kann ja überhaupt keine Rede von sein, was Kritiker im Übrigen von Anfang an gesagt haben. Das ist so ähnlich wie mit der Energiewende, die ja auch gerade scheitert. Und insofern muss man sich eigentlich wundern, wie solche Entscheidungen überhaupt zustande kommen und warum der Widerstand nicht von Anfang an viel größer ist. Und die Autoindustrie hat halt gedacht, naja, das Nähere können wir dann im Hinterzimmer regeln. Das ist immer so der Glaube, dass man mit Ideologen, und es geht ja um eine Ideologie auch, so dann doch zu einem Kompromiss kommen kann. Aber ich sehe den im Moment nicht. Es geht ja sozusagen auch um die Fahrzeugflotten. Ja? Und eine Fahrzeugflotte ist zum Beispiel Dienstwagen. Bei Dienstwagen sagt man nach wie vor, wenn so ein Unternehmen eine Dienstwagenflotte hat, die muss ab diesem Zeitpunkt 100% elektrisch sein. Und jetzt merkt man sofort, wenn man ins Detail geht, da ist noch viel mehr dahinter. Zum Beispiel die Leasingverträge. Das sind ja auch Fahrzeugflotten der Banken der Autohersteller. Wenn das so kommt, wie die EU sich das vorstellt, werden sie kein nicht elektrisches Auto mehr leasen können.
Wenn ich das höre und wenn ich sehe, wie zum Beispiel die Grünen reagieren oder ihnen nahestehende Medien, dann hat man den Eindruck, die Grünen und die mit ihnen verbundenen Nichtregierungsorganisationen suchen gerade ihre Knoblauchketten und bekreuzigen sich jeden Tag über das, was da passiert ist. Aber wenn es also gar kein echtes Aus vom Verbrenner aus gibt, warum dann bei denen diese Aufregung? Haben die das selbst auch nicht begriffen, was sie da gerade geschildert haben?
Ich glaube, das ist einfach so, die Strategie während den Anfängen. Ja, wenn man da jetzt leicht daran kratzt, an diesem Totalverbot, dass das schnell möglicherweise dann aus dem Fadenriss in der Mauer ein richtig großer Spalt wird. Also die schießen natürlich aus allen Rohren auf die geringsten Veränderungen oder Erleichterungen, weil sie auch ein ideologisches Ziel verfolgen. Es geht ja auch eigentlich nicht darum, ob Verbrenner oder Elektroautos, weil das Elektroauto ist keine Alternative für 50 Millionen Verbrenner, die wir in Deutschland haben, sondern es geht eigentlich darum, dass die Leute zu Fuß gehen sollen.
Das ist, meinen Sie, das politische Ziel?
Ja, natürlich. Man will den Individualverkehr eigentlich ohnehin weg haben und das Elektroauto ist sozusagen der Vorwand. Man weiß aber sehr genau, dass das in diesem Maße, wie wir bisher mit Benzin- oder Dieselautos, die auch recht günstig zu haben sind, dass das mit dem Elektroauto nicht funktionieren wird. Und dann sagt man hier, das Elektroauto ist in die Zukunft. Mir hat noch keiner erläutert, warum das denn eigentlich so viel besser sein soll. Ja? So ein Elektroauto, das, was ich hier so auf der Straße sehe, das sind 2,5 Tonner, die fahren eine Person spazieren mit einer gewaltigen Batterie. Was soll das? Das ist auch jedem klar, dass das ökologisch Unsinn ist. Ein normales Auto wiegt gerade die Hälfte. Also allein der Materialverbrauch ist doch völlig irrsinnig. Und es ist auch irrsinnig, doppelt so schwere Autos zu bauen wie bisher. Dennoch heißt es mantraartig, die Zukunft ist elektrisch. Das sagt sogar die Autoindustrie, die es besser wissen müsste. Aber die haben halt gedacht, sie können die Dinger verkaufen, weil der Staat es sozusagen dem Bürger vorschreibt. Also die sind natürlich auch sehr zufrieden, wenn sie die Autos nur noch verteilen müssen.
Es wird ja mal argumentiert, in anderen Staaten laufe es besser. Norwegen zum Beispiel wird immer angeführt. Warum läuft das mit dem Verkauf von E-Autos in anderen Staaten dann angeblich oder tatsächlich besser als in Deutschland?
Also in Norwegen haben wir zunächst mal 90% des Stroms kommt aus Wasserkraft. Die haben also wirklich zuverlässige, nicht fossile Energie durch die Wasserkraft. Das sind mal ganz andere Voraussetzungen, da macht es vielleicht auch Sinn. Aber es muss einem doch zu denken geben, dass das viel gepriesene China keineswegs ein Verbrennerverbot erlassen hat, sondern einfach recht technologieoffen ist. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass der größte Automarkt der Welt, nämlich die USA, aus dem Verbrennerverbot wirklich ausgestiegen sind und dass so große Firmen wie Ford ihre Elektroautos gerade einstellen.
Kann man sich also als deutscher Durchschnittsverbraucher die Lektüre dieses neuen Beschlusses der EU-Kommission sparen, sondern muss ich tatsächlich ernsthaft weiterhin Gedanken machen, wie kriege ich das hin mit meiner Automobilität ab 2035?
Ja gut, ich meine, das hat man ja nicht in der Hand, was da jetzt tatsächlich beschlossen wird. Ich sehe in diesem Elektroautoverbot in erster Linie ein Konjunkturprogramm für die chinesische Elektroautoindustrie, die Dinger auch viel billiger bauen können. Die können die hier für die Hälfte anbieten. Und unseren Unternehmen, deren weltweiten Verkaufsschlager, wo sie absolut führend sind, nämlich mit sparsamen Diesel- und Verbrennermotoren, den verbietet man, die zu verkaufen. Das ist völlig irre. Die EU hat ja, das weiß ja gar keiner so richtig, so viele neue Regulierungen erlassen, dass sich zum Beispiel der Bau von Kleinwagen in Europa eigentlich gar nicht mehr lohnt, weil da so viele Dinge eingebaut werden müssen, die die teurer machen. Das heißt, als erstes hat man die Autos gekillt, die am preiswertesten sind für die normale Bevölkerung. Und es sagt mir, es geht hier wirklich darum, die individuelle Mobilität abzuschaffen. Und für die Leute, die auf dem Land leben und aufs Auto angewiesen sind, wird das ein riesengroßes Problem. Die können ihren alten Diesel einfach nur weiterfahren. Aber auch das verbietet man ihnen ja. Die dürfen dann nicht mehr in die Städte. Der Sprit wird immer teurer. Also es ist schon eine allgemeine Kampagne gegen das individuelle Auto.
Da frage ich mich ja dann, wird dieser Knoten irgendwann platzen, weil die Leute aufbegehren? Oder wird es dazu führen, dass die Bundesregierung in Brüssel aufbegehrt und sagt, also wir werden uns daran nicht mehr halten? Oder wie wird das weiterlaufen?
Naja, die Bundesregierung war ja beteiligt an diesen Beschlüssen letztendlich als Mitglied der EU. Oder man hat komplett geschlafen. Aber soweit ich das sehe, hat man das fleißig befördert und kann jetzt das Ganze auf die böse EU schieben. Aber es ist einfach so, es vernichtet natürlich in Deutschland eine der wichtigsten Industrien, wenn das so weitergeht. Schauen Sie sich mal an, Stuttgart ist so gut wie pleite. Andere Städte, Ingolstadt ebenfalls. Das heißt, es wird jetzt richtig schwierig wirtschaftlich. Und ich denke, dass es da natürlich schon früher oder später ein Aufbegehren geben wird. Nur das Problem ist, die Autoindustrie ist dann womöglich einfach so kaputt gemacht, dass man das auch nicht wieder zurückerobern kann.
Werden wir also eventuell ein weiteres Teil aus vom Verbrenner aus erleben oder werden wir eventuell sogar noch erleben, dass das komplett abgeräumt wird?
Naja gut, das wird sich natürlich faktisch unter Umständen abräumen, wenn Autofirmen das nicht mehr verkaufen können und auch wirtschaftlich in Schwierigkeiten geraten würden, dann stellt sich die Frage ja irgendwann gar nicht mehr. Wenn wir so weitermachen, fahren wir da ja hin. Das können wir ja auch hier bei der sogenannten Energiewende sehen. Wir sind aus der Atomkraft ausgestiegen. In Deutschland gibt es die nicht mehr. Woanders wird sie gerade wieder angeworfen, ja, also die großen KI-Firmen, die brauchen ja unglaublich viel Strom. Die bauen neue Kraftwerke überall. Und bei uns wird so ein Kraftwerk wie Gruntremmingen gesprengt. In Amerika hätte irgendwie Amazon oder so einer Milliarden dafür geboten, dieses Kraftwerk zu haben. Also hier wird die Basis einer Industrienation wirklich vorsätzlich zerstört. Aus ideologischen Gründen. Das kann man nur ideologisch begründen.
Man könnte natürlich auch in die Kiste der Verschwörungstheorien greifen und sagen, weil Sie sagten, dass hier mit Vorsatz gearbeitet wird, aus ideologischen Gründen. Es könnte aber auch ein anderer Vorsatz sein. Das heißt, dass man ganz gezielt die wichtigste Wirtschaftsmacht der EU schädigt und die EU damit auch selbst.
Nein, diese wichtigste Wirtschaftsmacht der EU schädigt sich selbst, ja. Diese Energiepolitik ist ja von Deutschland ausgegangen. Und letztendlich auch diese Autopolitik, das ist ja ein ideologisches Gewächs, was hier entstanden ist. Das ist wirklich selbstmörderisch. Da kann man jetzt nicht auf andere zeigen. Das kommt hier aus unserem politischen System. Und es ist das reine Wunschdenken. Es wird nicht funktionieren, weil es physikalisch einfach schon nicht hinhaut. Wo soll denn der Strom für diese Elektroautos herkommen? Wenn Sie hier ein Elektroauto fahren und es ist Dunkelflaute, dann fahren Sie im Grunde eine Dampfmaschine. Ja? Dann fahren Sie wie die alte Kohlelok. Oder Sie fahren mit französischem Atomstrom, dann fahren Sie ein Atomauto. Aber Sie fahren kein Auto, was sich irgendwie ökologisch jetzt unterscheiden würde. Der Ort der Verbrennung ist nur ein anderer. Der ist halt nicht im Auto selber, sondern dann im Kohlekraftwerk oder eben im Atomkraftwerk. Was ja noch gut ist, weil das macht wirklich keine Emissionen. Die haben wir ja gerade in die Luft gesprengt. Also da passt auch nichts zusammen. Und das in einer Nation, die stolz auf ihre Ingenieure ist, das ist schon eine Leistung.
Die EU-Kommission hat tatsächlich das totale Verkaufsverbot für Autos mit Verbrennermotor in der Union gelockert, aber eben nicht abgeschafft, was umgehend mit Kritik, Hohn und Spott beantwortet wurde. Wir haben darüber mit dem Journalisten Dirk Maxeiner geredet, der unter anderem einer der Herausgeber des Blogs Achse des Guten ist. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Maxeiner.
Gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Seit die Linkspartei existiert, muss sie sich immer wiederkehrenden Vorwürfen stellen, ihre SED-Vergangenheit nicht gründlich genug aufgearbeitet zu haben oder sich nicht deutlich genug von linksextremen Strömungen distanziert zu haben und so weiter. Und dann ist da noch der Vorwurf, die Partei habe ein Antisemitismusproblem. Im Oktober 2024 traten deshalb sogar 5 prominente Berliner Parteifunktionäre aus der Linkspartei aus. Wir wollen das Problem, sofern es denn eines ist, Antisemitismus in der Linkspartei, jetzt näher erörtern mit einem anderen ehemaligen prominenten Vertreter der Linken, der heute beim BSW organisiert ist. Herzlich willkommen, Klaus Ernst.
Ja, hallo.
Herr Ernst, von den zahlreichen Positionen, die Sie für die Linkspartei wahrgenommen haben, war der Parteivorsitz zwischen 2010 und 2012 wahrscheinlich der prominenteste. Man kann sicherlich behaupten, dass Sie die Linkspartei in ihren Strukturen besser als viele andere kennen. Hatten Sie als Parteivorsitzender ebenfalls mit dem Antisemitismusvorwurf umzugehen?
Ja, klar. Das war ein Vorwurf, der latent kam, insbesondere auch vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Ich habe versucht, dort ein normales Verhältnis zu pflegen, also auch ein Verhältnis, das durchaus ein kritisches war, aber das auf gegenseitigem Respekt beruhte. Und was den Antisemitismusvorwurf damals betrifft, das war oft ein sehr allgemein gehaltener Vorwurf, weil doch gerade vom Zentralrat der Juden oder ähnlichen Einrichtungen es oft so war, dass jede Kritik auch am jüdischen Staat, auch an konkreten Verhalten des Staates gegenüber den Palästinensern schon per se als Antisemitismus gedeutet wurde. Und wir haben immer versucht, das auf den Kern der Problematik zurückzuführen. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch in der Partei, und ich glaube, da sind wir nicht einmal die Einzigen, hatten wir Leute, insbesondere auch junge Leute, die in einem Spektrum aktiv waren, das natürlich, ich sage mal, eine durchaus berechtigte Kritik am Staat Israel übertrieben hat und das dann zu einer Art persönlichen Feindschaft gegenüber Juden erklärt hat. Und das geht natürlich nicht, davon haben wir uns immer abgegrenzt.
Welche klassischen antisemitischen Positionen begegneten Ihnen immer wieder? War das so genau festzulegen oder hat sich das immer wieder reduziert auf den Nahostkonflikt?
Es war vor allen Dingen dann eine bedingungslose Unterstützung der Hamas, die teilweise auch von Gruppen innerhalb der Partei vertreten wurde. Gegen die haben wir uns immer gewehrt, weil die so natürlich auch nicht realistisch und auch nicht vernünftig und auch einfach absolut falsch war. Auf der anderen Seite war es natürlich auch so, dass wir auch als Linke, und das ist übrigens bis heute meine Haltung, durchaus den Staat Israel kritisieren, dort, wo er meines Erachtens zu Recht zu kritisieren ist, also zum Beispiel am bestimmten Verhalten der Palästinenser. Ich war im Westjordanland, ich war zweimal in Israel, habe intensive Gespräche geführt, habe mir das alles angesehen, was da ist. Ich habe da auch Erfahrungen gemacht, was die Politik Israels anging, und das habe ich ja dann mit eigenen Augen gesehen, wo ich sage, das geht überhaupt nicht. Übrigens, kurz nachdem ich da war, war damals Sigmar Gabriel in Hebron, im Westjordanland. Und der hat gesagt, es ist ein Apartheidstaat. Ist es jetzt Antisemitismus? Es ist kein Antisemitismus, weil es Anzeichen dafür gab und gibt in dieser Region, dass sich Israel als Apartheidsystem dort generiert. Und das zu kritisieren, ist meines Erachtens kein Antisemitismus. Also diese Haltung gab es bei uns auch in der Linken immer. Und diese Art von Kritik an Israel halte ich auch für vollkommen für berechtigt.
Schon zwei der wichtigsten Säulenheiligen der linken Bewegung, Karl Marx und Friedrich Engels, hatten mit Kritik zu kämpfen. Sie seien verkappte Antisemiten, was ja wegen der Herkunft von Marx, seine beiden Großväter waren ja immerhin Rabbiner, einigermaßen grotesk anmutete und auch immer noch anmutet. Aber sein Buch zur Judenfrage, ziemlich berühmt und heiß diskutiert, gilt viel noch heute als ein Klassiker linker antisemitischer Position. Engels wiederum schrieb den bemerkenswerten Satz, der Antisemitismus sei das Markenzeichen einer zurückgebliebenen Kultur. Glauben Sie, dass linke Parteien, die sich auf Marx berufen, antisemitische Gene irgendwie in ihrer DNA haben, oder ist das Quatsch?
Nee, das ist Gott. Ich glaube auch, dass die wenigsten diese Bücher gelesen haben, die sie gerade zitiert haben. Ich meine, es gibt natürlich einen latenten Antisemitismus, insbesondere in den rechten Kreisen in dieser Republik. Das ist unbestritten und gegen den müssen wir uns auch gemeinsam wehren, alle miteinander. Also wenn tatsächlich es so ist, dass Juden aufgrund ihrer Religion angefeindet und angepöbelt und möglicherweise auch umgebracht werden, wie wir allenthalben wieder sehen können. Das ist unbestritten. Auf der anderen Seite haben wir aber momentan auch sowas wie eine steigende Kritik an Israel, nicht wegen irgendwelcher Bücher von früher, sondern weil die Menschen nicht akzeptieren, wie der israelische Staat sich gegenüber Palästinensern auch jetzt in den letzten Jahren, seit diesem blutigen Angriff der Hamas auf Israel, wie sie sich dort verhalten. Und da ist einfach diese Reaktion in der Bundesrepublik sehr umstritten gewesen, was die dort treiben, die Israelis, sondern auch weltweit. Es ist einfach Fakt, dass sie sich an keine UN-Beschlüsse halten. Es ist der Fakt, dass sie die Palästinenser, auch im Westjordanland, die jetzt nicht in diesen Angriffen beteiligt waren, aus dem Gazastreifen heraus, dass sie diese wirklich in einer Weise behandeln, das erinnert schon auch an schlimme Zeiten, sage ich jetzt mal. Und das ist die Kritik, die zurzeit geäußert wird und die auch dafür verantwortlich ist, dass es einen übersteigerten Israel-Gegnerschaft sozusagen gibt, die dann auch in Hass gegen einzelne Israelis mündet, was natürlich absolut abzulehnen ist. Aber dass der Staat kritisiert wird und dass wir dort eigentlich als Bundesrepublik insgesamt die Aufgabe hätten, auch einen Freund in den Arm zu fallen, wenn er einen Fehler macht. Das, glaube ich, ist schon ein wichtiger Punkt. Und diese Haltung gibt es natürlich in den Linken genauso. Es gibt also durchaus einen vernünftigen israelkritischen Ansatz, der aber mit Antisemitismus nichts zu tun hat.
Kommen wir nochmal zurück auf Ihre Zeit als Co-Vorsitzender einer Linkspartei 2010, 2012. Sie waren damals in Gespann mit Gesine Lötsch zusammen. Und wenn Sie sagen, dass Sie sich erinnern, dass es auch diese Vorwürfe und diese Auseinandersetzungen schon damals gab, dass Sie beinahe schon regelmäßig in Kontakt mit dem Zentralrat der Juden waren wegen dieser Vorwürfe, gab es so etwas wie eine regionale, ich will nicht sagen Verhärtung, aber hatten Sie im Bundesvorstand der Linkspartei den Eindruck, in diesem Gebiet oder in den Landesverbänden ist das ein besonders großes Problem oder hören wir das immer wieder?
Nee, das konnte ich, glaube ich, jetzt nicht auf Regionen zurückzuführen. Das war eher darauf zurückzuführen, dass der Einfluss bestimmter Gruppen innerhalb der Parteien in einem Landesverband vielleicht größer war als in dem anderen. Ja, das mag sein. Aber dass man das auf Landesverbände runtergebrochen hätte, damals ist das nicht der Fall. Es gab einfach in der Linkspartei immer diese zwei Strömungen, die jetzt auch zum Austritt von einigen Leuten aus der Linkspartei geführt haben. Also die einen, die haben gesagt, die Hamas, die ist die Freiheitsbewegung der Palästinenser und die Israelis sind die Bösen, also muss man die Hamas unterstützen, egal was sie macht. Das war ja ganz polemisch. Und auf der anderen Seite waren die gesagt haben, egal was Israel macht, Israel hat den Holocaust erlebt und die müssen ja bedingungslos unterstützen, egal was sie machen. Das waren sozusagen die zwei Pole. Und ich sage mal, der große Teil der Linken, der war da dazwischen, den hat weder die eine noch die andere Position gefallen, sondern die hat gesagt, wir müssen dort, wo die Israelis eine Politik betreiben, die mit unseren Werten auch als Linke nicht vereinbart ist, dort müssen wir eindeutig Position beziehen. Und dieselbe Diskussion haben sie heute wieder in der Linken. Und die haben sie nicht nur in der Linken, die haben wir eigentlich in verschiedenen Parteien.
Sie sind ja jetzt im BSW und Sie sagten, aus Ihrer Sicht hat eigentlich fast jede Partei irgendwie mal irgendwann ein Antisemitismusproblem. Im BSW ist Ihnen das auch dort wieder begegnet?
Nee, ich finde, wir haben kein Antisemitismusproblem, sondern wir haben eine Debatte darüber, was denn der richtige Weg ist. Die einen sagen, hoppla, wir dürfen da nicht zu sehr Israel kritisieren, weil das wird uns als Antisemitismus unterstellt. Das ist das eigentliche Problem. Und die anderen sagen, wir müssen dort auch Flagge beziehen, trotz unserer Vergangenheit und vielleicht auch gerade wegen unserer Vergangenheit. Weil man einem Freund, wenn er einen Fehler macht, der dazu führt, dass er international isoliert ist, dann muss man vielleicht mal sagen, Freund, so geht's wirklich nicht, du musst es anders machen. Das muss man vielleicht auch dann, wenn es nicht anders geht, mit Druck machen. Und auf der anderen Seite erleben wir ja auch, dass wir einen anderen Konflikt haben, wo eindeutig und klar Position bezogen wird, wenn völkerrechtswidrige Dinge passieren. Das, was in Israel passiert, ist meines Erachtens genauso völkerrechtswidrig und da reagieren wir nur halbherzig. Und das ist das auch, was die Leute aufregt und was natürlich die, die das kritisieren, dann oft auch ein Stück weit zu einer Radikalisierung bringt gegen Israel. Und die können wir eigentlich nur durch eine vernünftige, ausgewogene Politik, die tatsächlich auch den israelischen Staat kritisiert, dort, wo er zu kritisieren ist, begegnen.
Ist der Verdacht auszuschließen oder eventuell sogar naheliegend, dass der Vorwurf des Antisemitismus auch benutzt wird, um einem politischen Konkurrenten in Deutschland zu schaden oder ihn zumindest zu beschäftigen.
Das ist klar. Ich will Ihnen mal eine kleine Geschichte erzählen, so interessant. Vor einigen Jahren, wir hatten ja das Atomabkommen mit Iran, wenn Sie sich erinnern. Also das Abkommen wurde ja von mehreren Staaten unterzeichnet. Ergebnis war, die Iraner machen keine Atomwaffen und wir heben die Sanktionen auf. Die Amerikaner haben dieses Abkommen dann gekündigt, die Europäer haben daran festgehalten. Dann habe ich damals eine Schirmherrschaft übernommen als Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses mit der deutsch-iranischen Handelskammer, weil wir Lösungen gesucht haben, wie wir trotz des Boykotts der Amerikaner und wegen der klaren Haltung der Europäer, dieses Abkommen einhalten zu wollen, diesen Handel dort trotzdem vernünftig weitergestalten, weil die Iraner haben sich ja noch an dieses Atomabkommen ebenfalls gehalten und die Europäer. Wissen Sie, was dann passiert ist? Dann habe ich einen Anruf gekriegt von der Jerusalem Post, also eine Zeitung in Jerusalem. Die haben mich gefragt, warum ich denn Schirmherr dieser Veranstaltung war. Und dann sage ich, ja, weil wenn dieses Abkommen eingehalten wird, dann wird kein Konflikt zwischen Israel und zwischen den Amerikanern und den Iranern entstehen. Und es ist ein Akt der Friedenssicherung, warum wir das machen. Handel könnte ja dazu beitragen, dass es nicht zum Konflikt kommt. Dann ist mir plötzlich von dem Gegenüber die Frage gestellt worden, was hat eigentlich Ihr Vater im Faschismus gemacht? Also nebenbei gemerkt, er war nie in der NSDAP. Dann habe ich zu dem gesagt, habe ich Sie richtig verstanden, was Sie gerade zu mir gesagt haben? Ich erwarte von Ihnen eine Entschuldigung, und zwar sofort, in den nächsten Sekunden, so das Gespräch beendet. Sehen Sie, das ist auch eine Haltung, die wir aus Israel erlebt haben, dass jede Form, die nicht die israelische Politik unterstützt hat, sofort als Antisemitismus und sofort als Versuch gewertet wurde, den israelischen Staat zu diskreditieren. Ich fand dieses Verhalten unmöglich. Ich reg mich heute noch drüber auf. Das ist ebenfalls auch das, was wir erlebt haben, damals als Linke, dass wir von Israel in dieser Frage angegangen wurden.
Wenn Sie jetzt noch Vorsitzender der Linkspartei wären, da hat es ja jetzt mehrfach Vorfälle gegeben, dass auf Demonstrationen, auf pro-palästinensischen Demonstrationen ganz massiv gegen Israel, aber auch gegen Juden gehetzt wurde. Unter anderem aber auch unterstützt von Teilen der Linkspartei, vor allem von jungen Mitgliedern der Linkspartei, die das gutheißen. Wie hätten Sie reagiert als Parteivorsitzender, wenn Ihnen das bekannt geworden wäre?
Na, das kommt immer darauf an, was die gemacht hätten. Also wenn die berechtigte Kritik an Israel geübt hätten, aufgrund des Verhaltens der Israelis jetzt in dieser Auseinandersetzung mit der Hamas, dann hätte ich das akzeptiert und durchaus für richtig gefunden. Wenn sie umschlägt in Hass gegen einzelne Personen, wenn sie umschlägt in Forderungen, wo das Existenzrecht Israels nicht mehr akzeptiert und infrage gestellt wird, dann hätte ich mich dagegen ausgesprochen. Das war immer auch grundsätzliche Haltung der Linken, das Existenzrecht Israels nicht infrage zu stellen. Übrigens auch jetzt bei der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht. Das ist unbestritten, das Existenzrecht Israel werden wir verteidigen. Aber ebenfalls treten wir genauso ein für eine Zwei-Staaten-Lösung. Und das war damals auch Position der Linken. Und wenn man heute Leute kritisiert, weil sie sich nicht ordentlich korrekt verhalten in dieser Frage, muss ich natürlich auch Israel kritisieren dürfen, die durch ihre Ablehnung der Zwei-Staaten-Lösung einen Frieden in den Nahen Osten faktisch immer mehr unmöglich macht.
Abschließende Frage noch, ganz allgemein, nicht nur mit der Linkspartei oder mit dem BSW zu tun. Es wird immer wieder diskutiert, dass wir eine ganz massive Verhärtung der Situation und auch eine Zunahme von wirklich massivem Antisemitismus erleben in Deutschland, seit es die Zuwanderung zum Beispiel aus Syrien gibt, seit der Konflikt nach dem Massaker der Hamas an Israelis 2023 publik wurde. Glauben Sie, ist diese These berechtigt, dass wir uns stupiden, brennenden Judenhass in Form von muslimischen Zuwanderern sozusagen ins Haus geholt haben?
Boah, das ist sehr schwer einzuschätzen. Ja, also mag durchaus sein, aber nicht in der Weise, dass es wirklich ein Problem werden würde. Ich meine, das Hauptproblem besteht doch darin, dass die Leute sehen, wie Israel sich verhält und dass einige wirklich dann auch eine Überreaktion gegen Israel zeigen. Das ist ja eigentlich das Problem. Da brauche ich nicht erst eine Zuwanderung aus Syrien. Dass dort die Problematik anders gesehen wird oder noch härter gesehen wird als bei uns, wenn man davon betroffen ist. Also wenn man Palästinenser ist und irgendeinem Grund fliehen konnte, na, dass man da nicht pro-israelisch ist, glaube ich, das ist klar. Also das ist eine signifikante Zunahme des Antisemitismus. Und wenn man dann immer noch genau, wie gesagt, ich habe immer versucht zu unterscheiden, was ich für Antisemitismus halte und was nicht, dass ich da eine wirkliche Zunahme dann eines richtigen Antisemitismus feststellen könnte, das glaube ich, das ist nicht messbar. Das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt.
Hat die deutsche Linkspartei, haben Linksparteien grundsätzlich ein Antisemitismusproblem oder wird das aufgebauscht, auch aus politischen Gründen? Wir waren dazu im Gespräch mit dem früheren Vorsitzenden der Linkspartei, Klaus Ernst, der heute im BSW aktiv ist. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ernst.
Bedanke mich auch.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz erhält im Moment aus vielen Richtungen Lob für den von Berlin ausgerichteten Ukraine-Gipfel in Vorbereitung für den gerade stattfindenden großen EU-Gipfel in Brüssel. Unter das Lob mischt sich auch die ein oder andere Lobhudelei, die behauptet, Friedrich Merz habe die Führung in der EU übernommen und bislang einen guten Job gemacht. Norbert Bolz ist anderer Meinung, wie er in seinem Kommentar darlegt.
Friedrich Merz hat von denen, die ihn zwar kritisch sehen, es aber doch gut mit ihm meinen, den Titel Außenkanzler bekommen. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass er zwar innenpolitisch noch keine Erfolge aufzuweisen hat, aber außenpolitisch eine gute Figur macht. Wenn man es etwas weniger freundlich formuliert, dann kann man von einer Flucht in die Außenpolitik sprechen. Merz möchte als Führer Europas wahrgenommen werden und deshalb inszeniert er sich als Schlüsselfigur bei der Beendigung des Ukraine-Kriegs. So hatte er gerade Selenskyj und die Verhandlungsführer der USA, Rutte von der NATO und die Spitzen der Europäischen Union nach Berlin eingeladen, nahm aber an den entscheidenden Gesprächen selbst gar nicht teil. Während Donald Trump den Europäern wenigstens noch das gute Gefühl vermittelt, mitreden zu können, verspottet Putin sie nur noch. Wir haben es hier mit einer kostspieligen Fassadenarchitektur zu tun, man könnte auch sagen mit Potjomkinschen Dörfern. Damit soll die tiefe Krise Europas verdeckt werden. Vor allem die sogenannte E3 steckt in der Krise, also England, Frankreich und Deutschland. Ihre Regierungen haben katastrophale Popularitätswerte. Und das gilt vor allem auch für die persönlichen Beliebtheitswerte von Starmer, Macron und Merz. Man sieht sie in den letzten Wochen regelmäßig vereint im Fernsehen. Aber was sie in Wirklichkeit vereint, ist ihre Unbeliebtheit und ihre Erfolglosigkeit. Ratlos stehen sie dem wirtschaftlichen Niedergang ihrer Länder und den verheerenden Folgen der Massenmigration gegenüber. Wenn man innenpolitisch in einer Sackgasse steckt und nicht den Mut aufbringt, umzukehren, rettet man sich in die Beschwörung eines Ausnahmezustands. Damit fasziniert man die Bürger und schwächt ihre politische Urteilskraft. Das haben wir beim Thema Klima jetzt schon mehrfach erlebt, am spektakulärsten aber beim Thema Corona. Wenn man die Menschen in Panik versetzt, lassen sie fast alles mit sich machen. Und jetzt haben wir es mit dem Urphänomen aller Ausnahmezustände zu tun, mit dem Krieg. Was man uns einbläut, ist, dass es sich beim Ukraine-Krieg um einen Krieg vor unserer Haustür handelt, und dass der Schurke Putin demnächst dann auch Europa und die NATO angreifen wird. Akzeptiert man dieses Schreckensszenario, dann gibt es für die Europäer nur noch die strikte Ausrichtung auf Kriegswirtschaft und Aufrüstung. Ärgernisse wie Wirtschaftskrise und Massenmigration treten da in den Hintergrund. Die zündende Formel könnte man in Anlehnung an den ehemaligen Verteidigungsminister Peter Strzok prägen, der 2002 unser militärisches Engagement in Afghanistan mit dem Satz rechtfertigte: Unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Heute heißt es dann entsprechend: Unsere Freiheit wird am Donbass verteidigt. Friedrich Merz ist der politische Führer in dieser Simulation einer europäischen Großmacht. Bei Lichte betrachtet haben wir es mit einer unheiligen Allianz von Minderwertigkeitskomplex und Größenwahn zu tun, der immer tiefer in eine moralische Infantilisierung führt. Europa ist lediglich die Großmacht des Moralismus, die sich sehenden Auges gegen die USA, Russland und Israel isoliert. Und es sind gerade die Spitzenpolitiker der Union, die diese Parallelwelt, unser Europa, geschaffen, nämlich Ursula von der Leyen, Manfred Weber und Friedrich Merz. Wer das von außen betrachtet, kommt entweder auf die Diagnose Putins, die da lautet westliche Dekadenz, oder zu dem Urteil von Vance und Trump, nämlich Selbstmord Europas.
Norbert Bolz kommentierte: Sie hören Kontrafunk aktuell, jedenfalls die letzten Minuten davon, von unserer heutigen Ausgabe vom 19. Dezember 2025. Wie immer verabschiede ich mich von Ihnen nicht ohne einen kleinen Ausblick in das weitere Angebot heute im Kontrafunk zu geben. Um 10, 16 und 22 Uhr können Sie eine neue Ausgabe unserer Sendung Der Rechtsstaat hören. Darin werden sich Tobias Gall und Carlos Gebauer des Rundfunkurteils des Bundesverwaltungsgerichtes annehmen. Annette Heinig bringt Licht in den Dschungel der Wirtschaftsförderung in Deutschland. Und Christian Moser wird sich zu seinem offenen Brief in Sachen Blockadeversuche gegen einen Vortrag von Professor Martin Schwab an der Uni Bielefeld durch AStA und Antifa äußern. 10, 16 und 22 Uhr also, der Rechtsstaat hier im Kontrafunk. Damit bleibt mir mal wieder nur, mich für Ihr Interesse und Ihre Loyalität zu bedanken und mir und Ihnen ein herzliches Auf Wiederhören zu wünschen. Ihr Andreas Peter.